61 Jahre Schniewenthaus, das bedeutet sehr viel, aber es bedeutet auch über 6 Jahrzehnte Verkündigung und Seelsorge bei wechselnder Besetzung. Als Pfarrer Jansa im Jahre 1957 diese Arbeit zusammen mit einigen Schwestern begann, da waren die äußeren Umstände, sagen wir mal, sehr einfach. Im ersten Winter funktionierte noch nicht mal seine Heizung, wie er in einem Vortrag beschrieb. Und an manchen Stellen kam die Nässe durch. Also es musste schon immer viel gebaut werden im Schniewenthaus, bis zum heutigen Tage. Trotzdem kamen viele Gäste, weil sie von der Verkündigung und Seelsorge Jansas berührt wurden. Und es wird berichtet, dass besonders viele psychisch belastete und seelisch erschöpfte Menschen herkamen und Zuflucht suchten. Und auf diesem Hintergrund betrachtet, ist der Wochenspruch des heutigen Sonntages irgendwie ein wegweisendes Licht, das die Arbeit hier im Hause durch die Jahrzehnte begleitet hat. Jesus spricht: Was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus hat den Einzelnen im Blick. Das ist das Erste. Was ihr einen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus, der Auferstandene, bleibt Hirte und Seelsorger unseres Herzens. Er blickt nicht zuerst auf die Masse oder auf besonders hervorleuchtende Begabungen, sondern er blickt auf den hilfsbedürftigen Einzelnen. Das interessiert ihn. Das ist der Einstichpunkt der Seelsorge. Und damit erlöst er uns von dem Gefühl der Einsamkeit, der Bedeutungslosigkeit, des Abgeschriebenseins. Seine Nähe zu unserer Not ist so groß, dass er den Helfenden wie den ignoranten Umgang mit dieser Not sehr persönlich nimmt. Was ihr dem Einzelnen getan habt, habt ihr mir getan. Somit enthält dieses Wort eine ganz starke Aufwertung eines durch Not und Begrenzung belasteten Herzens. Diese Aufmerksamkeit und Nähe des Herrn, die der belastete Mensch häufig gar nicht empfinden kann, soll nun durch den seelsorgerlichen Dienst vermittelt werden. Das ist ein Anspruch für die Helfenden, die nun in den Blick geraten. Denn Jesus verkündigt die Entschiedenheit der göttlichen Liebe in diesem Wort. Der Herr misst den Umgang mit seinen geringsten Brüdern die allergrößte Bedeutung zu. Da entsteht natürlich auch die Frage, die man hier stellen könnte: Ja, warum stellt er diese Gruppe der Geringen so besonders heraus? Sollten wir uns nicht viel lieber mit denen vernetzwerken, die uns irgendwie strategisch helfen und uns nach vorn bringen können? Warum betont er die Geringen? Nun, Saul von Tarsus hat das ja im Zuge seiner Hinkehr zu Gott, zu Christus erlebt, dass der Herr ihn fragte, der Auferstandene: Warum verfolgst du mich? Er fühlte mit, er weint mit den Weinenden und er lacht mit den Fröhlichen. Das musste er verstehen lernen. An dieser Stelle wird das Herz Gottes sichtbar. Wer auch immer zu Jesus gehört, darf sich dieser innigen Zugehörigkeit von Jesus Seite her gewiss sein. Die himmlische Welt nimmt diese Beziehung ganz ernst. Nun zu den geringsten Brüdern, so nennt Jesus die Zielgruppe, um die es ihm in diesem Zusammenhang geht. Wir erinnern uns, als Maria und seine leiblichen Brüder ihn mal sprechen wollten, da sagt er: Wer sind meine Brüder und wer ist meine Mutter? Die den Willen Gottes tun, sind mir Brüder, Mutter und alles andere. Das heißt also, die geringsten Brüder sind zunächst einmal Menschen, die ihr Leben im Rahmen einer bewussten Entscheidung an Gott und sein Wort gebunden haben. Der Ausdruck gering bezeichnet dabei ihre aktuelle Lebenslage, die von großen Schwierigkeiten, vielleicht auch Engpässen geprägt sein kann. Und Jesus erwähnt in diesem Zusammenhang 5 Problemfelder, die es gab und die es vielleicht auch noch gibt, mit denen sie konfrontiert sind. Da gibt es das erste Problemfeld Hunger und Durst. Das kann man zum einen wörtlich verstehen, dass sie nicht genug Einkommen für ihr Auskommen hatten. Aber nach Matthäus 5, Vers 6 gibt es auch etwas anderes, ein Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Und das ist auch eine Wahrheit, die nicht aufgehört hat zu existieren. Vielleicht stehen sie mit einer falschen Anklage vor Gericht oder sie mussten durch viele Demütigungen hindurchgehen, sodass ihre Seele nach Gerechtigkeit schreit. Ihnen soll nun das irdische wie das geistliche Brot gereicht werden. Dann gibt es das zweite Problemfeld, Entfremdung und Entwurzelung. Ich weiß nicht, ob Jesus direkt an Flüchtlinge gedacht hat. Aber auf jeden Fall lesen wir im Neuen Testament auch Hinweise darauf, dass die Entscheidung für die Nachfolge Jesu manchmal dazu führt, dass Christen ihre irdische Familie verlieren. Ich habe solche Fälle mehr als einmal erlebt. Sie suchen nun eine neue Familie. Wer nimmt sie auf? Jesus selber hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das heißt, er hat damit diesen Konflikt benannt, den es hier und da gibt, den sich keiner sucht, den keiner will, aber der sich manchmal aufdrängt. Und wo ist jetzt die neue Familie? Wo ist die Aufnahme? Wo ist die neue Heimat? Das sind Fragen, die uns bis ins Heute bewegen und beschäftigen. Und nun sagt er, ihnen soll Annahme und Aufnahme entgegengebracht werden. Dritter Bereich, Nacktheit und Hilflosigkeit. Ich war nackt, sagt Jesus, ihr habt mich gekleidet. Also selbst die ärmsten Leute, und ich habe im Ausland wirklich Armut gesehen, selbst die ärmsten Leute haben irgendeinen Lumpen zum Anziehen. Aber wenn einer nackt ist, dann ist er beraubt und ausgeplündert worden. Es gibt aber auch eine Blöße im übertragenen Sinn, wo Vertrauen enttäuscht wurde. Wenn intime Dinge plötzlich rumerzählt werden, steht man wie nackt vor den Leuten, weil die Ehre und die Intimität verletzt wurden. Das ist auch eine Art von Nacktheit, wo der Herr sagt, aber ihr habt mich aufgenommen in dieser Lebenslage und habt mich im übertragenen Sinn gekleidet durch die Gemeinschaft, die ich erfahren habe. Vierter Bereich, Krankheit und Schwäche. Jesus hat sich um die Kranken mit einer besonderen Hingabe gekümmert. In unserem Text ist noch nicht mal von einem Heilungsdienst die Rede, sondern nur von einem Besuchsdienst, also einer schlichten Stufe. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Das ist die Antwort auf die Frage, wer kümmert sich um mich, wenn ich selbst nichts mehr leisten kann? Wer fragt nach mir, wenn es mir schlecht geht? Einsamkeit ist ein großes Thema in unseren Tagen und trotz bester Kommunikationsmittel vereinsamen die Leute, weil eben Gemeinschaft auch daran gemessen wird, ob sie eine gewisse Tiefe erreicht und ob sie von Wohlwollen geprägt ist. Und der letzte Bereich, Unfreiheit und Gefängnis. Wie wir aus dem Leben des Apostels Paulus wissen, konnte man damals schnell in den Knast kommen. Aber es gibt auch eine andere Art von Unfreiheit. Menschen, die innerlich verletzt sind, führen sie manchmal zu der Schlussfolgerung, dass sie irgendwie stigmatisiert sind und auch unfrei sind, auf eine andere Art. Sie können im vertrauten Kontext leben, mit vertrauten Leuten und fühlen sich doch alleine. Also, das sind die geringsten Brüder, um die sich Jesus sorgt und an deren Seite er sich stellt. Und ich fand, das ist ein Wort großer seelsorgerlicher Hoffnung. Jesus achtet auf die tiefsten Brüche in unserem Leben. Und hier begegnet uns Jesus, der Seelsorger. Und zugleich ist dieses Wort ein Wort der ökumenischen Weite, weil die geringsten Brüder es überall gibt. Und dann sagt der Herr, das habt ihr mir getan. Jetzt komme ich mal auf diesen Punkt zu sprechen. Warum identifiziert sich Jesus so stark mit den geringsten Brüdern? Eine für mich wichtige Antwort ist diese. Als er am Kreuz hing, hat der Herr alle diese 5 Problembereiche selber durchschritten. Er war selber der Allergeringste, als er am Kreuz hing. So schrie er: Mich dürstet. Damit hat er den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit übernommen und vor Gott getragen. Und getreu dem Wort aus dem alten Bund, 5. Mose 21, verflucht ist, wer am Holze hängt, wurde Jesus als aus der Bundesgemeinschaft mit Gott ausgestoßen angesehen. Er war entfremdet inmitten seiner vertrauten Umgebung. Und man könnte weitergehen und sagen, um sein letztes Gewand haben die Soldaten gewürfelt. Er wurde völlig entblößt, gekreuzigt, weil er auch unsere Schande auf sich genommen hat. Und außerdem hat man ihn vorher gegeißelt, sodass er unter dem Kreuzesbalken zusammenbrach. Jesus war ganz schwach, weil er auch unsere Schwachheit auf sich genommen hat. Und er schied aus dem irdischen Leben als ein Gefangener. So wurde Jesus aus Liebe für uns zum Allergeringsten. Und im Anschauen seines Kreuzestodes begegnen wir somit der opferbereiten Liebe des göttlichen Herzens. Und gleichzeitig passiert noch etwas anderes. Jesus hat gesagt: Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oder wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wir kennen all diese Stellen. Er geht also davon aus, dass es Brüder und Schwestern in seiner Gemeinde gibt, die um seinetwillen in diese Problembereiche hineinkommen. Denn wer das Jesus-Leben in sich trägt, ist nicht über seinem Meister, sondern wie sein Meister, Matthäus 10, Vers 24. Die geringsten Brüder sind demnach solche, die um Jesu willen gering geworden sind. Und deshalb gilt, jeder Dienst an ihnen ist ein Dienst an Jesus selbst. Er selbst versteht das jedenfalls so. Jede Hilfe, die ihnen gegeben wird, ist eine innere Zustimmung zum Jesusleben, das sie in sich tragen und damit zum Kreuz Jesu. Deshalb dürfen die Helfenden ins Reich Gottes eintreten. Ich möchte das zusammenfassen und einige Gedanken zum Thema der Seelsorge sprechen, mit denen ich das beschließe. Die Seelsorge nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift beginnt nicht bei den Nöten, obwohl die Nöte allesamt ganz ernst genommen werden. Sie beginnt beim Anschauen des göttlichen Herzens. Das Kreuz Jesu und seine Auferstehung geben dem seelsorgerlichen Dienst Maß und Vollmacht. Beichte und Gnade gehören zusammen wie Leiden und Sieg. Aber diese Seelsorge, wie sie die Heilige Schrift uns beschreibt, beugt sich unter die Not von Brüdern und Schwestern und ist immer mit ihr auf Augenhöhe. Sie kommt nicht von oben herab, aber sie verhakt sich auch nicht in den Problemen, sondern erwartet Gottes Handeln. Und diese Seelsorge ist nicht nur ein Dienst an Belasteten und Betroffenen. Der Helfende selbst wird im Umsetzen dieses Dienstes in seinem Herzen geformt und verwandelt. Auch der Helfende bekommt einen Einfluss Gottes zu spüren in seinem Leben und wird dem Jesusleben immer näher gebracht. Das ist ein Geheimnis dieses Textes. Der Dienst am Jesusleben führt zum Jesusleben hin. Und das meint Jesus, wenn er auch heute zu uns im 61. Jahr des Schneewindhauses sagt: Was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.